Sie hören Samstagsuni, Wintersemester 2019-2020, aus der Reihe Bildung heute, Vortrag 6, Heinz-Peter Meidinger, zum Thema Was ist gute Bildung heute? Schule im Spannungsfeld divergierender gesellschaftlicher Anforderungen.
Ja, herzlichen Dank für diese Vorschusslorbeeren, da kann ja eigentlich nur noch eine Enttäuschung dann folgen, wenn man also so groß angekündigt ist. Ich habe mich sehr gefreut, Werner, dass wir bei der Gelegenheit uns nach vielen Jahren, Jahrzehnten wiedersehen. Ich war übrigens damals Student und du warst junger Assistent und so haben wir uns kennengelernt. Ja, Thema, was ist gute Bildung heute, ist natürlich, wenn man über Bildung redet oder über Schule redet, dann ist es ein unglaublich weites Feld. Wenn wir vielleicht in der anschließenden Diskussion noch sehen, weil, wie mein Amtsvorgänger so schön gesagt hat, jeder zur Schule etwas sagen kann, jeder war in Schule oder kennt jemanden, der in Schule war, hat er immer gesagt. Also insofern haben wir es mit lauter Experten zu tun, vergleichbar vielleicht noch mit der deutschen Nationalmannschaft, da ist es ähnlich, haben wir auch 80 Millionen oder 60 Millionen Experten, aber Schule steht da mindestens auf gleicher Ebene. Ich habe jetzt nicht eine richtige PowerPoint-Präsentation, aber ich wollte Ihnen mal die Gliederung zeigen und dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch. Das sind die Dinge, zu denen ich was sagen wollte, wobei mit Blick auf die Uhr kann man das ein oder andere auch kürzer machen und überspringen. Bitte. Es ist einfach mal eine Vorstellung. Ich würde was sagen zu aktuellen Schuldebatten als Einführung, dann zu diesem spezifisch deutschen Begriff Bildung, den es ja so in anderen Sprachen, anderen Ländern eigentlich nicht gibt. Was Schule heute alles leisten soll in Deutschland, haben wir eine unglaubliche Erwartungshaltung auch in Bezug auf Schule, wo Schule eigentlich nur scheitern kann. Schule, Bildungsgerechtigkeit herstellen und vieles andere mehr. Dann die berühmte Geschichte, ist Schule auch lebensbezogen genug? Also der berühmte Spruch von Seneca, non vitae, sed scholae discimus, wobei der ja kritisch gemeint war, also er meinte natürlich, Schule solle auch fürs Leben bilden, das möchte ich am Beispiel einer Diskussion zeigen. Wenn man heute um Bildung redet, kommt man den Kompetenzbegriff nicht rum, man kann auch PISA nicht verschweigen und die Auswirkungen, die diese ziemlich genau jetzt 20 Jahre alte Studie-Teilnahme Deutschlands an dieser Studie hat. Digitale Bildung, der Begriff gefällt mir gar nicht, deswegen habe ich ihn in Anführungszeichen gesetzt, kann man hier auch nicht aussparen. Und dann möchte ich am Schluss ein bisschen ins Positive kommen, da sind ja viele kritische Anmerkungen dabei, werden Sie schon ahnen, was sind Dimensionen der Bildung, die wir sozusagen vernachlässigen in unserem Schulsystem, welche Rolle spielt der Lehrer und eben dann, wie müsste kurz eine gute Bildung heute aussehen. Ja. Jetzt haben wir hängen geblieben. Aktuelle Schuldebatten. Geht es überhaupt um Bildung in der Bildungspolitik? Das wäre schon mal eine zentrale Frage. Zweifellos hat der Begriff Bildung zumindest im allgemeinen Sprachgebrauch Konjunktur. Wir haben Bildungsstandards, Bildungspläne, Bildungsstudien, Diskussionen um Bildungsgerechtigkeit und Bildungspolitiker. Wir haben Bildungsdiskussionen. Das Irritierende ist aber, eigentlich geht es in den Standards, Studien, Debatten um Bildungsgerechtigkeit und selbst in der Bildungspolitik selten oder nie um Bildung an sich. Gerade die Schulpolitik misst ihren Erfolg vorrangig an Abiturquoten, Sitzenbleiberquoten, vielleicht noch daran, wie unsere Schülerinnen und Schüler bei internationalen Leistungserhebungen abschneiden. Wobei wir uns dann noch anschauen, ob da wirklich auch Bildung gemessen wird oder was da überhaupt gemessen wird. Aber ob sie sich wirklich Bildung aneignen konnten, ob unsere Schulen gebildete junge Menschen verlassen, ja, ob überhaupt Bildung noch ein ernsthaftes und nicht bloß in Sonntagsreden beschworenes Ziel von Schule ist, das ist meistens nicht Gegenstand der öffentlichen Auseinandersetzung. Ein paar Beispiele. Digitalpakt, ja, also eine der größten Diskussionen, Digitalpakt, um was geht es, wenn Sie die Diskussion verfolgen? Es geht in erster Linie um technische Ausstattung. Wie viele Computer, Breitband, WLAN. Ich habe selber eine Schule, Neubau, der ist komplett digital ausgestattet. Ich weiß, was digitale Ausstattung bedeutet. Ich weiß aber auch, dass sie keinesfalls gleichgesetzt werden kann mit Bildung oder Erfolg von Bildung. Lehrermangel, eigentlich sozusagen heftige Diskussion. Wir haben einen massiven Lehrermangel. Da geht es um die Grundlagen überhaupt. Also geht es gar nicht um Bildung, sondern können wir überhaupt ein Schulsystem aufrechterhalten. Im letzten Koalitionsvertrag Ganztagsbetreuung Grundschule. Ja. Da ist ja jetzt der erste Schritt der Bundesregierung 2 Milliarden bereitgestellt worden. Da geht es natürlich nicht um Inhalte. Was wird denn in dieser Ganztagsbetreuung vermittelt, kann die qualitativ dann auch personell unterlegt werden, sondern in erster Linie geht es darum, wie löse ich den Anspruch ein, dass die verwahrt sind. Also es geht um eine Verwahrinstitution, die natürlich, also ich möchte es nicht bezweifeln, dass das notwendig ist, aber es ist eigentlich nicht Teil einer Bildungsdiskussion. In ein paar Tagen, glaube ich am Dienstag, wird die nächste PISA-Studie vorgestellt, ja. 2018 war die Studie, immer ein Jahr später werden die Ergebnisse vorgestellt, strengste Geheimhaltung, auch ich weiß gar nichts. Ja. Aber es wird da der Anschein erweckt, der Bildungsstand eines Landes wird dokumentiert. Wir werden uns ja noch anschauen, dass das mit Bildung wenig zu tun hat. Große Debatte, gerade in Baden-Württemberg, G8, G9, Schulzeitverkürzung, Zeiteinsparung in Bildung. Es geht auch hier nicht um den Kern von Bildung, sondern um Strukturen. Aber auch an der Schule selber geht es oft nicht um Bildung. Die ständige Anspannung im Schulalltag birgt die Gefahr, im Klein-Klein der Notenerhebung, Stoffvermittlung und des Verwaltungsaufwands die eigentlich entscheidende Frage aus dem Blick zu verlieren. Was ist eigentlich das Ziel unserer Tätigkeit, meiner Tätigkeit als Lehrer, Ihrer Tätigkeit als Hochschullehrer? Was für junge Menschen, mit welcher Bildung wollen wir in diese Welt entlassen? Mit welchen Persönlichkeitsmerkmalen, mit welchen Fähigkeiten sollen unsere Absolventen ins Leben hinausgehen? Ich glaube, es ist für jeden Lehrer, für jeden Hochschullehrer auch immer wieder, für jede Lehrkraft immer wieder befruchtend und ein Ansporn, sich vorzustellen, was möchte ich eigentlich erreichen, ja? Und es ist, glaube ich, auch eins der beglückenden Erlebnisse, egal an welcher Schulart man ist, wenn man Kinder verabschiedet aus seiner Schule und das Gefühl hat, denen hat man was mitgegeben oder die Schule hat ihnen was mitgegeben. Wobei immer sehr schwer zu entscheiden ist, welchen Anteil hat die Schule an dem, was dann aus den jungen Leuten in 9 Jahren beispielsweise oder 8 Jahren an einem Gymnasium geworden ist. Bildung versus Education. Ich habe schon darauf verwiesen, der Bildungsbegriff ist eine deutsche Eigentümlichkeit. Der ist in vielen anderen Sprachen und Ländern, hat er keine Entsprechung. Dieser Aspekt der Selbstbildung, Bildung als individueller Prozess der Selbstaneignung, gehört mit Sicherheit auch nicht zum Bedeutungskern von Education, so wie es ja Grundlage der internationalen Studien und empirischen Bildungsforschung ist. Er ist übrigens auch dem Verständnis von Schulen in asiatischen Gesellschaften fremd. Die Asiaten haben ja bei PISA mittlerweile die Finnen überholt, also an der Spitze haben wir lauter asiatische Länder angefangen, von der Provinz Shanghai über Singapur bis hin zu Korea. In den asiatischen Ländern, ich habe mal eine Bildungsreise gemacht in Japan und war überrascht, dass vor jeder Schule in Japan, bei uns würde man sagen Kunst am Bau, eine Plastik steht. Ja. Und diese Plastik zeigt meistens einen Lehrer und einen Schüler, wobei der Schüler in der Regel kniend oder liegend demütig die Bildung der Lehrkraft, die steht, Buch und sowas, hingibt. Also es ist sozusagen ein Prozess der Entgegennahme von Weisheit, der von den Lehrern, von der Gesellschaft, von den Älteren kommt. Ein kurzer historischer Rückblick auf den Bildungsbegriff muss sein, ich mache es aber ganz verkürzt. Der erste Vertreter wahrscheinlich eines Bildungsbegriffs, der unserem heutigen Bildungsbegriff, sofern man davon noch sprechen kann, nahe kommt, sind sicher die alten Griechen, Platon. Viele von Ihnen kennen das Höhlengleichnis, das ja im Grunde genommen eben zeigt, also die Sonne außerhalb der Höhle, die Erkenntnis, die der Weg der Befreiung ist. Die sind ja angekettet, brauche jetzt nicht näher darauf eingehen. Und mit der Erkenntnis sozusagen kommt dann auch die Befreiung von den Ketten, mit allerdings auch einigen schmerzlichen Erfahrungen, aber das wissen Sie. Der deutsche Begriff Bildung kommt ja, wenn man es genau nimmt, von Meister Eckhart im Rahmen der christlichen Imagolehre. Sie kennen ja Genesis-Passage, Moses, dass eben der Mensch nach dem Ebenbild Gottes erschaffen worden ist. Und diese mittelalterliche Lehre besagt eben, dass Bildung ist der Prozess, dass der Mensch sich selber sozusagen in Richtung Gott bilden soll. Also es gibt ein klares Ziel da, was der Weg ist. Er soll sich in Richtung Gott, nach Gott ausrichten, bilden. Im 18. Jahrhundert dann, im Neuhumanismus, gibt es die Wende, natürlich bewirkt auch durch die Aufklärung, nicht mehr sozusagen die Bildung des Menschen nach Gott, sondern die Selbstbildung des Menschen ist das neue große Ziel, der Mensch, der Bildungsprozess als Selbstbefreiung des Menschen, als jemand, der die Bildung zu einem umfassenden Freiheitsspielraum und Lebensgestaltung nutzt. Humboldt selbst führte dazu aus, und das, glaube ich, ist ein entscheidender Satz, und zeigt übrigens, dass der Gegensatz allgemeine Bildung, berufliche Bildung nicht auf Humboldt zurückgeführt werden kann. Es gibt schlechterdings, schreibt Humboldt, gewisse Kenntnisse, die allgemein sein müssen und noch mehr eine gewisse Bildung der Gesinnungen und des Charakters, die keinem fehlen darf. Jeder ist offenbar nur dann guter Handwerker, Kaufmann, Soldat und Geschäftsmann, also er bildet alle Gruppen in der Gesellschaft ab, wenn er an sich und ohne Hinsicht auf seinen besonderen Beruf ein guter, anständiger, seinem Stande nach aufgeklärter Mensch und Bürger ist. Gibt ihm der Schulunterricht, was hierfür erforderlich ist, so erwirbt er die besondere Fähigkeit seines Berufs nachher so leicht und behält immer die Freiheit, wie im Leben so oft geschieht, von einem zum anderen überzugehen. Also das, glaube ich, ist nach wie vor eine Aussage, über die es sich lohnt, nachzudenken, ob das nicht nach wie vor auch seine Berechtigung hat. Also bleibt die Kernfrage, was sind diese gewissen Kenntnisse, was ist diese gewisse Bildung der Gesinnungen und des Charakters, die in der Schule vermittelt werden sollte, die gute Bildung ausmachen. Wir schauen uns einmal an, was so heute von Schule verlangt wird, was Schule alles leisten soll. Vielleicht ein Blick auf das, was unstrittig ist. Man soll in der Muttersprache unterrichtet werden, Fremdsprachen, Latein sage ich jetzt nicht, weil das wäre dann eine eigene Diskussion. Mathematik, Naturwissenschaften, Geschichte, Gesellschaftswissenschaften, musische Bildung, Sport. Zum Sport habe ich vor kurzem, vor ein paar Tagen, einen richtigen Shitstorm bekommen, weil ich gewagt habe zu sagen, nach dieser Studie, dass sich die Kinder zu wenig bewegen, dass das wahrscheinlich nicht der Sportunterricht richten kann, ja, sondern dass das eine umfassende gesellschaftliche Aufgabe ist. Wir wissen auch, warum sich Kinder heute so wenig bewegen. Aber das ist typisch. Also Schule, wenn Sportdefizite da sind, Gesundheitsdefizite da sind, Schule soll es richten. Die Frage ist eher, soll das eine mehr sein, das andere weniger? Sie kennen die Diskussion auch um das Frühfremdsprachenlernen an Grundschulen. In Baden-Württemberg haben wir ja diese Doppelregelung. Ich glaube, hier gibt es auch Französisch an der Grundschule, ansonsten in Deutschland, also in der gesamten Rheinregion, ansonsten in Deutschland eher Englisch. Da muss man natürlich wissen, der frühe Fremdsprachenunterricht ist erkauft worden mit einer Kürzung von Deutsch. Ja. Also das ist nicht sozusagen Add-on gewesen, sondern da war es mindestens eine Stunde Deutsch in den verschiedenen Bundesländern dafür geopfert worden. Es gibt auch den Vorwurf, das Gymnasium ist zu sprachenlastig. Tatsächlich ist es so, dass ich häufig auch Kindern, beispielsweise mit Migrationshintergrund, die wechseln wollen ins Gymnasium, dann sagen muss, also du hast jetzt Probleme mit Deutsch. Ich glaube, der Weg wäre günstiger, du gehst über eine Schulart, die eben nicht gleich dich überfällt mit zwei Fremdsprachen, sondern wo das erst später kommt. Das ist erfolgreicher, wenn du mal ein Abitur machen willst, aber das sind alles Diskussionen, die eher darum gehen, sind die Schwerpunkte richtig gesetzt. Wir haben eine große Diskussion um neue Fächer. Ich habe das mal mir angesehen, in den letzten 10 Jahren 46 neue Fächer, was ich allein aus dem Internet recherchieren konnte. Da haben Sie jetzt einfach mal so eine Auflistung. Übrigens witzig, Klimaschutz, das ganz oben steht, das ist nicht eine Forderung gewesen, die von Umweltverbänden oder was kam, sondern das Fach Klimaschutz ist vor 10 Jahren vorgeschlagen worden vom Verband Gebäudetechnik, Klimatechnik, der gesagt hat, Kinder gehen nicht richtig mit diesen Klimaanlagen um und lüften und so weiter. Und die müssten also da ein Fach bekommen, wo sie lernen, wie das an der Schule richtig gehandhabt wird. Ja, wenn man sich anschaut, Finanzkompetenz, Verbraucherbildung, Glück, Hauswirtschaft gab es mal, werden Sie vielleicht die Älteren unter uns erinnern, mittlerweile nur noch an ganz bestimmten Schularten. Rauschkunde, ja, war ein Vorschlag der Piraten, ich glaube sogar in Baden-Württemberg. Mittlerweile wird er nicht mehr so diskutiert, die Piraten sind natürlich nicht mehr so vorn dran. Alltagskompetenzen benehmen, das ist nur ein Auszug aus dem, was da ist. Wie so eine Diskussion entstehen kann, habe ich jetzt vor kurzem in Bayern erlebt. Da ist ein Kabinettsbeschluss gefasst worden, ein neues Fach einzurichten. Und zwar in allen Schularten. Das Fach heißt Alltagskompetenz und Lebensökonomie. Die Lehrerverbände in Bayern sind völlig vom Hocker gefallen. Es kam völlig überraschend. Was war passiert? Es gab ein Artenschutz-Volksbegehren in Bayern der Grünen beziehungsweise von verschiedenen Verbänden, das eine Riesenzustimmung hatte. Und da hat dann der Herr Söder darauf reagiert, indem er einen runden Tisch gemacht hat, wo er Bauernverbände, Umweltschutzgruppen, Parteien zusammengeholt hat. Und da war ein Konsens, war ein Fach zu machen, wo die Bauernvertreter gesagt haben, die Kinder müssen wieder mehr erfahren über das, was in Bauernhöfen passiert und was Landwirtschaft betrifft. Die Grünen gesagt haben, wir brauchen ein Fach, wo mehr über Klima, Umweltschutz informiert wird. Die CSU-Frauen gesagt haben, Hauswirtschaft sollte wieder an den Schulen unterrichtet werden. Und dann plötzlich war der Vorschlag da, neues Fach, und wir haben zurzeit in Bayern alle Hände voll zu tun, diesen Kabinettsbeschluss wieder rückgängig zu machen. Generell weil keiner weiß, wo die Lehrer herkommen sollen und wo die Stunden herkommen sollen. Es gibt zwei Quellen für solche Stundentafeldiskussionen. Das eine, das sind Interessensgruppen und Lobbyverbänden. Ich habe gerade das Beispiel gebracht. Das andere ist die Politik. Ja. Also in dem Augenblick, wo ein Defizit in der Gesellschaft diskutiert wird, kommt oft die Politik und sagt, oh, da macht man ein Fach draus. Die Gesundheitsministerin, Fach Gesundheitsprävention, Sportminister habe ich jetzt nicht erlebt, aber wir brauchen mehr Sport und so weiter und so fort. Was sozusagen Schule als Reparaturbetrieb der Gesellschaft. Die Frage, ob es überhaupt qualifizierte Lehrer für manche dieser Fächer gibt, ob die Stundentafel dafür ausreicht, ob nicht eine Integration in bestehende Fächer viel sinnvoller ist oder schon passiert, die wird meistens nicht gestellt. Ich möchte aber die Diskussion nicht völlig wegschieben. Es ist ja auch eine Diskussion darüber, gehören heute zu unserem Bildungsbegriff vielleicht bestimmte Gebiete, die wir vor 10, 20, 50 Jahren noch nicht im Blick haben. Ja, würde ich schon sagen. Medienerziehung, komme ich noch drauf, auch bei digitale Bildung, ist mit Sicherheit eine Herausforderung, die deutlich größer ist, als sie vor 10, 20 Jahren war. Die gesamten Herausforderungen, Social Media, Internet, ökonomische Bildung hat auch einen geringen Stellenwert gehabt in der Nachkriegszeit. Und man kann auch die Frage stellen, ob Informatik eine größere Rolle spielt. Nur, das ist keine Diskussion, die sich erschöpft, jetzt ein Fach zu gründen, Digitalkunde oder was, sondern man muss sich überlegen, wie man diese Inhalte, die teilweise nach meiner Meinung heute auch ökonomische Bildung gehört zur Allgemeinbildung, muss man sagen. Also ich habe mich immer darüber geärgert, war an einem humanistischen Gymnasium, habe das auch nie bereut, dass ich dort war, aber ich habe mich dann, ich habe immer festgestellt, ich kann den Wirtschaftsteil von Zeitungen nicht verstehen. Also ich habe mir mühsam dann in den Wirtschaftsteil der FAZ als Student und später reingekämpft, weil mir da die Grundlagen gefehlt haben. Also ich glaube schon, wer die heutige Welt verstehen will, muss auch hier sich mit diesen Aspekten befassen. Ja, die bei diesem Schulfach Alltagskompetenzen, das wollte ich nur kurz erzählen, hat dann Spiegel Online eine Befragung gemacht und hat gesagt, man soll mal sagen, was man denn Leser, was könnte man denn da reintun? Und da lese ich mal vor, nur weil es so ein Spiegelbild ist, was man alles Schule überantworten könnte oder möchte. Folgende Vorschläge kamen bei Spiegel Online. Stressbewältigung, Grundkenntnisse der Psychologie, gewaltfreie Kommunikation, Küchenhygiene, Versicherungen steuern, Prävention gegen Teenager-Schwangerschaften, also Aufklärung, wobei das ist ein Phänomen, das ist deutlich zurückgegangen, ist kein Vergleich mehr bei meiner eigenen Schulzeit. Ausfüllen von Bankformularen, welche Behörde brauche ich wofür, Sinnhaftigkeit von Impfungen, Höflichkeit, tapezieren, streichen, Lampen anbringen, Möbel aufbauen, anscheinend IKEA-Fan, ja. Also so nach dem Motto, dübeln statt grübeln. Aber übrigens die neueste Idee ist eine ganz andere, Finnland, weil wir reden jetzt da über lauter neue Fächer. In Finnland gibt es jetzt Überlegungen, die Fächer generell abzuschaffen, sondern nur noch im Verbund zu unterrichten. Das mit dem Punkt, was man denn alles einführen könnte, bringt mich schon direkt zum nächsten Thema, nämlich Allgemeinbildung kontra Alltagswissen, Handlungsbezug, non vitae, sed scholae, discimus. Vor knapp fünf Jahren, hatten wir folgenden Tweet der Schülerin Naina, die dann eine bundesweite Diskussion, wo sich dann damals auch die Bildungsministerin Wanka daran beteiligt hat. Ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen, aber ich kann eine Gedichtanalyse schreiben in 4 Sprachen. Mit diesem Tweet, der im Netz binnen kurzer Zeit zigtausendmal, man sieht es ja, geteilt und favorisiert worden war, hat die Schülerin Naina eine richtig gehende Bildungsdebatte, das ist wirklich jetzt nochmal eine Bildungsdebatte gewesen, ausgelöst. Zusätzlich befeuert von der Bildung besonders verpflichteten Medien wie Bild oder TV Total. Sogar die Bundesbildungsministerin fühlte sich bemüßigt, sich mit der Aussage »Ich bin dafür«, in der Schule stärker Alltagsfähigkeiten zu vermitteln, in die Diskussion einzuschalten. Letztendlich geht es dabei um die alte Frage, was soll man denn in der Schule wofür lernen? Nun vitae, setzt Cole Decimus, nicht für das Leben, für die Schule lernen wir, als Kritik geäußert, also der Satz wird ja heute oft umgestellt, um ihn verständlicher zu machen, stellte Seneca in seinen moralischen Briefen an Lucilius vor über 2000 Jahren schon fest und beklagte die damaligen Zustände in den römischen Philosophenschulen. Bekannter geworden ist heute die umgedrehte Version, um der Forderung Schubkraft zu verleihen, dass die Schule doch eigentlich die Aufgabe habe, fürs Leben vorzubereiten. Also, wenn wir uns Naina anschauen, weniger Gedichte und stattdessen mehr Mietverträge im Deutschunterricht analysieren. Tatsächlich haben sich in dieser Bildungsdebatte viele zu Wort gemeldet, die gleich neue Vorschläge, wir haben es ja gerade gesehen, für zusätzliche praktische Fächer haben. In der FAZ fragte ein Feuilleton-Redakteur, nicht der Jürgen Kaube, allen Ernstes, ob sich Kinder in der antiken Götterwelt auskennen müssten oder sich mit dem Impressionismus oder Edelgasen befassen sollten, wenn sie das Abitur erreichen wollten. Viel wichtiger sei doch zu wissen, welchen Teil seines Einkommens man fürs Wohnen ausgeben sollte. Als ob sich ein 14- oder auch 18-Jähriger vernünftig und gewinnbringend mit dieser Frage in einem Schulfach auseinandersetzen könnte. Ich bin sehr dafür, ich habe es gerade gesagt, in der Schule ökonomische Grundbildung zu vermitteln. Egal, ob das in einem eigenen Fach ist oder in Fächerverbünden. Aber wir sollten Schule nicht überfrachten. Mit praktischen Dingen befasst man sich in der Regel dann, wenn man sie braucht. Ob etwas hängen bleibt, wenn ich mit Schülern das Kleingedruckte in Mietverträgen analysiere und die unterschiedlichen Kündigungsbedingungen bei möblierten und unmöblierten Wohnungen erkläre. Naina befände sich mit Sicherheit in einem Jahr, wenn sie vor dem Abschluss eines Mietvertrags steht, vor der gleichen Herausforderung, den gleichen Schwierigkeiten, ob sie nun über Mietrecht etwas in der Schule gehört hat oder nicht. Sie muss eine Fähigkeit haben. Sie muss die Fähigkeit haben, sich in ihrem konkreten Fall den Mietvertrag, Indikationsstellung, die Kündigungsbedingungen genau einzuarbeiten. Dazu braucht sie entscheidende Fähigkeiten, die Schule vermitteln muss. Die Fähigkeiten, sich Dinge neu anzueignen, komplexe Zusammenhänge zu begreifen, die Fähigkeit zu wissen, wie und wo man sich zusätzliche Informationen, beispielsweise im Internet, beschaffen kann und vor allem die Kompetenz, Sachverhalte abzuwägen und zu Werturteilungen und zu Entscheidungen zu kommen. Man könnte übrigens auch Eltern fragen oder Freunde. Und das kann man auch sehr gut, meine Botschaft an Naina, wobei die studiert jetzt mittlerweile, ja, auch bei der Analyse von Gedichten lernen. Ich sage immer, wer in der Lage ist, in 4 Sprachen Gedichte zu analysieren, mancher Lehrer wäre schon froh, wenn seine Schüler es in einer könnten, der kann getrost in die Welt hinausgehen und Mietverträge abschließen. Da habe ich gar keine Angst. Es ist natürlich da die Diskussion berührt, ob Schule Erziehungsaufgaben der Eltern übernehmen soll. Ich möchte das auch Problem nicht kleinreden. Natürlich haben wir veränderte Familienstrukturen. Wir haben vielfach Eltern, die nicht greifbar sind für die Schule. Ich erlebe das auch selbst an einer Schulart wie dem Gymnasium. Deswegen ist es nicht so einfach zu beantworten, ob Schule sich jetzt auch so Erziehungsaufgaben mehr reinknien soll oder raushalten soll. Meine These in dem Zusammenhang wäre, Schule darf ihr Kerngeschäft nicht vernachlässigen. Kerngeschäft ist Unterricht. Wenn das leidet sozusagen darunter, dass Schule noch viele, viele andere Aufgaben übernimmt, dann hätten wir Schule und Bildung einen Bärendienst erwiesen. Wir dürfen die Eltern auch nicht generell aus ihrer Pflicht entlassen, wohlwissend, dass in manchen Fällen Eltern wirklich nicht greifbar sind. Und Schule hat natürlich eine Aufgabe, eine Erziehungspartnerschaft zu machen. Übrigens ganz, ganz wichtig auch bei der Medienerziehung, wie man immer wieder feststellen muss. So, ja, bin einig. Was ist gute Bildung heute? Der Kompetenzbegriff in der Bildung. Ja, da könnt ihr jetzt viel dazu sagen. Wir haben sowohl in der Bildungspolitik, allerdings auch in vielen einzelnen Bereichen. Also wenn Sie die Oberstufe am Gymnasium anschauen oder wenn Sie in dem Fall anschauen, wie man Lehrpläne macht, wie man Lehrpläne, Curricula anlegt, dann gibt es da Pendelschläge. Ja. Also es gibt immer etwas, was sozusagen als das Nonplusultra angepriesen wird, und das ist derzeit die Kompetenzorientierung. Als ich in der Schule war, lange, lange ist es her, da galt es als Fortschritt, dass die Lehrpläne sehr genau runtergebrochen waren auf Einzelstunden. Also da haben wir gesagt, also da war völlig ausdifferenzierter Lehrplan, wo man sagen hat können, in der Stunde wird das behandelt und in der Stunde wird das behandelt, sehr inhaltsorientiert. Hat den Vorteil gehabt, die Eltern haben ziemlich genau gewusst, was wirklich vermittelt wird. Auch der Lehrer, manchmal hat es nichts geholfen, konnte der Klasse sagen, im letzten Jahr ist aber das gemacht worden, stand genau im Lehrplan. Wenn wieder mal die Schüler gesagt haben, haben sie noch nie was davon gehört. Davon ist man dann abgekommen und dann kam die Lernzielorientierung. Das war dann schon ein Fortschritt, das heißt also, ist als großer Fortschritt bezeichnet worden. Man sieht nicht mehr, was man macht, sondern das Ziel, und der Kompetenzbegriff ist sozusagen jetzt nochmal eine Stufe mehr. Werfen wir mal einen Blick auf die Abfolge von Lern- und Bildungskonzepten. Da muss man sagen, inhaltsfixierte Lehrplankonzepte wechselten mit lernzielorientierten Curricula, wobei das jeweils neue Konzept immer geradezu euphorisch als endgültiger, allein selig machender Durchbruch gefeiert wurde. Wir haben schon mal im Lehrerverband so eine Diskussion geführt, was könnte denn die nächste fette Sau sein, die durchs Bildungsdorf getrieben wird, was wäre das, was würde sozusagen die Bildungskompetenzen ablösen, aber derzeit ist noch nichts in Sicht. Heute heißt eben der neue Gott der schulischen Lehrplantheoretiker Kompetenz- oder Output-Orientierung, welche ihren markantesten Ausdruck in den bundesweiten Bildungsstandards, die eigentlich Leistung und Kompetenzen, aber nicht Bildung messen, für verschiedene Fächer findet. Das hatte in seinen Anfängen eine durchaus rationale Begründung. Unter dem Eindruck der zunächst ernüchternden PISA-Ergebnisse und der in einigen Bundesländern offensichtlichen Differenz zwischen theoretischem Anspruch und praktischen Ergebnissen stellte die curriculare Planung von inhaltlichen Vorgaben entlang der Fachstrukturen eben auf Kompetenzen um. Weniger rational war die Vorgehensweise. Anstatt erst Kompetenzmodelle zu entwickeln und dann umzusetzen, war es eher umgekehrt. Die entscheidenden Fragen, wie man Kompetenzen bestimmen kann, wie diese zu wissen, Theorien und Methoden stehen, wie Kompetenzen fachspezifisch operationalisiert werden können, was Bildungsstandards inhaltlich zu erfassen haben und was mit dem geschehen soll, was sich der Standardisierung entzieht, das wurde weitgehend ungelöst liegen gelassen. Zu Recht wird auch kritisiert, dass die Umstellung in jedem Bundesland anders erfolgt und ein Gesamtkonzept häufig nicht einmal in Ansätzen zu erkennen ist. Originär pädagogische Elemente, aber auch dieser Aspekt einer ganzheitlichen Bildung, auf den ich noch zurückkommen werde, wurden dabei zusehends in den Hintergrund gedrängt. Für den EU-Referenzrahmen ist in völliger Verkehrung der Begriff Bildung lediglich mehr ein Mittel zum Zweck des Schlüsselkompetenzerwerbs. Dabei ist es auch hier genauso eigentlich andersrum. Kompetenzen sind lediglich Teilmengen von Bildung, Mittel zum Zweck der Bildung. Die Sache, die im Unterricht behandelt wird, um das mal auf den Unterricht runterzubrechen mit der Kompetenzorientierung, da ist nicht mehr die Sache jetzt das Entscheidende, sondern entscheidend ist immer, wofür ein Gegenstand zu verwenden ist. Der Blick für das Besondere, das Einmalige des Unterrichtsgegenstands geht leicht verloren. Mehr noch, seine etwaigen Besonderheiten sind sogar hinderlich, weil ich ja mit seiner Hilfe das allgemeine Übertragbare, eine möglichst breit einsetzbare Kompetenz erarbeiten möchte. Ich bin Geschichtslehrer und wir haben mittlerweile in manchen Bundesländern Geschichtslehrpläne, die völlig von der Chronologie weggehen. Also Jeder kennt natürlich auch im Geschichtsunterricht vielleicht noch, der abschreckend war mit Jahreszahlen auswendig lernen und so weiter. Mittlerweile sind die Jahreszahlen, die ein Schüler wissen muss, Grundwissen, in einem Schuljahr auf einer halben Seite, das sind meistens nicht Zahlen, sondern Begriffe, zusammengefasst. Und ein kompetenzorientierter Geschichtslehrplan sieht jetzt so aus, dass dann der Lehrer, es gibt 4, 5 Bundesländer, die machen das so, die Wahl hat, also Kompetenz wäre eine Revolution verstehen, einen gesellschaftlichen Umbruch verstehen. Und wie, welche Revolution jetzt die Lehrkraft nimmt, das bleibt ihr überlassen. Da steht dann zur Auswahl Französische Revolution, die Novemberrevolution, die Oktoberrevolution in Russland, Novemberrevolution in Deutschland, gegebenenfalls auch noch der Vormärz. Und da sucht man sich das dann aus und das andere wird aber dann auch nicht behandelt. Das ist, führt dazu, dass Schüler gerade in Geschichte, die nicht regelmäßig mitlernen, und das ist wahrscheinlich die Mehrheit, Mut zur Lücke, bei denen mittlerweile die Jahrhunderte völlig durcheinander purzeln. Also wir hatten vor kurzem eine Studie, dass Schüler, was weiß ich, Honecker in die Hitler-Ära und also Bismarck sozusagen ins Mittelalter verschieben, also alles möglich. Ja. Das heißt, Kompetenzorientierung an sich natürlich sinnvoll, Schüler sollen Vorgänge verstehen, führt aber in der Praxis oft dazu, dass der Kerninhalt, der Inhalt, der eigentliche Inhalt verloren geht. Kompetenzorientierung leistet der Kürzung von Inhalten, der vielfach zitierten Entrümpelung der Lehrpläne Vorschub. Schließlich werden Inhalte ja nur noch insoweit gebraucht, als sich an ihnen Kompetenzen lernen lassen. In kompetenzorientierten Bildungssysteme wird übrigens der Lernende als Nutznießer und damit der Schüler zum Kunden. Auch darin zeigt sich der ökonomische Ursprung des Kompetenzbegriffs. Wenn übrigens ein Lehrer ein nach wissenschaftlichen Kriterien konzipierte, kompetenzorientierte Aufgabe, ein Kompetenzrasteraufgabe erstellen soll, dann muss man sagen, wenn das wirklich fundiert sein soll, kann er das gar nicht. Also er ist dazu auch nicht in der Lage, weil dazu dermaßen Spezialkenntnisse notwendig sind, welche Fragen, welche Kompetenzen abdecken und wie die aufeinander ausbauen. Das haben wir teilweise im angelsächsischen System, wo die Lehrkräfte nicht mehr die Aufgaben, die Prüfungsaufgaben selber erstellen, sondern nur noch bereits vorgefertigte hernehmen. Übrigens gibt es einen engen Zusammenhang zwischen der Kompetenzorientierung und der Teilnahme an internationalen Vergleichsstudien, weil internationale Vergleichsstudien nur funktionieren, wenn über so eine Kompetenzorientierung Vergleichbarkeit hergestellt werden kann. Also da ergibt sozusagen eins das andere. Übrigens ist der Kompetenzbegriff als solcher eigentlich moralfrei bzw. moralisch indifferent. Kompetenzorientiertes Lernen bedeutet zunächst einmal wertneutrales Lernen. Kompetenz, selbst sozial kompetent, kann man auch ganz ohne inneren Werte, Wertekompass sein. Hinter dem Kompetenzengewimmel verschwindet leider oft der Begriff der guten Bildung. Ich habe mal rausgesucht aus dem Lehrplan der Grundschule in Bayern, wobei die Bayern bei der Kompetenzorientierung jetzt nicht ganz vorn dran sind, da haben wir andere Bundesländer, wie oft mal der Kompetenzbegriff im Lehrplan, im allgemeinen Lehrplan der Bayerischen Grundschule auftaucht. 136 Mal. Folgende Kompetenzen sollen da unter anderem vermittelt werden und das können Sie in allen Bundesländern auf unterschiedlichem Niveau und Intensität ebenso beobachten: Methodenkompetenz, Lernkompetenz, Medienkompetenz, Führungskompetenz, Umsetzungskompetenz, Kritikkompetenz, Kernkompetenz, Fragekompetenz, Orientierungskompetenz, Begriffskompetenz, Strukturierungskompetenz, Analysekompetenz, Wahrnehmungskompetenz, Urteilskompetenz, Handlungskompetenz. Wie viele multikompetente Kinder dort bereits nach der ersten Klasse Grundschule rumlaufen. Also da muss man sich wirklich, kann man sich freuen. Die Kompetenzorientierung führt natürlich auch dazu, dass im Zentrum von Aufgaben, jetzt Prüfungsaufgaben, weniger die Inhalte stehen, sondern wie ich dieses Wissen anwenden kann. Und da habe ich einen netten Fachkollegen, also mit mir befreundeten Fachkollegen, also nicht Fachdeutsch, aber ist im wissenschaftlichen Beirat des Lehrerverbands, Hans-Peter Klein, Biologe ist der, und der hat folgenden Test gemacht. Der hat eine Abiturklausur in Nordrhein-Westfalen Biologie, hat er in einer 9. Klasse, hat einen Lehrer gefunden, in einer 9. Klasse schreiben lassen. Also wie die Schüler in der 9., die den Stoff überhaupt noch nicht hatten, mit der Abiturklausur zurechtkamen. 27 Schüler, 24 hätten diese Biologieklausur bestanden, über die Hälfte mit befriedigend gut oder sehr gut. 3 sind durchgefallen, darunter der Klassenbeste. Warum? Weil sich der bis zum Schluss gefragt hat, was eigentlich das ist, was er da leisten soll. Also wo ist eigentlich das, was ich jetzt beitragen muss? Weil alle Inhalte waren aus der Aufgabenstellung bereits, in der Aufgabenstellung bereits enthalten. Also es war sozusagen eine Eiersuchkompetenz, nämlich in dem Text der Prüfung dann die entsprechenden Inhalte zu finden. Und vielleicht kennen Sie ja die Auseinandersetzung ums Mathematikabitur, das wir im letzten Sommer hatten, wo ja in einigen Bundesländern katastrophale Ergebnisse waren, manche Bundesländer dann auch eingegriffen haben und die Ergebnisse hochgepusht haben. Und da ist ein Problem aufgetaucht, nämlich viele Schüler hatten einen großen Zeitmangel. Und dann habe ich mal herauszufinden versucht, woher kommt der Zeitmangel? Der Zeitmangel kam daher, dass durch die kompetenzorientierte Aufgabenstellung im Mathe-Abitur so viel Text drin war, den die erst mal lesen mussten, um dann überhaupt auf das mathematische Grundproblem zu kommen. Und dann hat ihnen die Zeit nicht mehr gereicht. Ja. Also auch das sind Folgen der Kompetenzorientierung. Ja, bin ich noch in der Zeit? 10 Minuten noch oder sowas, dann machen wir ein bisschen schneller. PISA und Co. Viertelstunde, genau. Über die Vermessung von Schule und die ökonomische Instrumentalisierung von Bildung. Nichts hat die deutsche Bildungsdiskussion der letzten beiden Jahrzehnte mehr bestimmt als die OECD-Studie PISA. Am 3.12. wird die PISA-Studie 2018, also jetzt am 3.12.19, mit ihren Ergebnissen präsentiert. PISA ist in den Medien inzwischen zum Inbegriff der deutschen, angeblichen deutschen Bildungskatastrophe geworden. Zu erinnern ist allerdings daran, dass die PISA-Studie nicht Bildung testet, sondern Basiskompetenzen, haben wir wieder einen Kompetenzbegriff, von Schülerinnen und Schülern. Ich möchte übrigens nicht generell polemisieren gegen PISA. Auch ich selbst habe aus der ersten PISA-Studie eine erschreckende Erkenntnis mitnehmen müssen, und das ist einfach die Erkenntnis, dass damals, der Anteil ist ein bisschen kleiner geworden, aber nicht viel, 20% der getesteten Schüler, 15-Jährigen, bei der Lesekompetenz nicht mal in der Lage sind, einfachste Texte zu lesen und zu verstehen. Also Kompetenzstufe 1 geht ja bis 6 und darunter. Das sind diejenigen, von denen man annehmen kann, dass sie mit Fähigkeiten die Schule verlassen, die ihnen keine ordentliche Teilhabe in unserer Gesellschaft ermöglichen. Das ist eine Erkenntnis von PISA, die man wirklich, also sozusagen, die notwendig war, um auch dann zu handeln. Aber grundsätzlich ist natürlich dieses Ranking, das da stattfindet, unsinnig. Ja. Der Professor Manfred Fuhrmann, der vor, glaube ich, 10, 15 Jahren verstorben ist, hat die ökonomische Ausrichtung dieses Bildungsbegriffs kurz vor seinem Tode genauer unter die Lupe genommen. Er hat nicht gefragt, wie viel man für PISA wissen muss, sondern worauf die PISA-Fragen abzielen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Sein Befund ist eindeutig. Der PISA-Test zielt auf den Homo economicus. PISA wird durchgeführt von der OECD. Es ist keine Bildungsorganisation, es ist eine Wirtschaftsorganisation. Der Idealtyp des PISA-Tests ist derjenige, der sich später einmal am besten in Industrie, Technik und Wirtschaft auskennen wird. Von allen übrigen Bereichen der Kultur sieht der Test rigoros ab. Es ist ein ganz starker Schwerpunkt auf Mathematik und Naturwissenschaften. auf Lese, nicht auf Literatur oder sowas, sondern nur auf Lesekompetenz, wobei PISA sehr stark auf Gebrauchstexte abzielt. Also beispielsweise ist ja auch nicht verkehrt, einen U-Bahn-Plan in einen U-Bahn-Fahrplan in Berlin verstehen und lesen zu können, aber natürlich nicht ein kulturelles Verständnis. Gleichzeitig aber auch ist durch PISA in den sogenannten PISA-Fächern, die ich gerade genannt habe, eine Teaching-to-the-Test-Mentalität eingezogen. Ich war auf einer Tagung vor 2 Jahren, das war im 13. Jahr nach PISA, und da ist gefragt worden, die PISA-Ergebnisse haben sich ja verbessert, woran das liegt, dass die PISA-Ergebnisse besser geworden sind. Und ich habe mir natürlich erhofft, als Lehrkraft, dass rauskommt und als Lehrerverband, die Schüler haben bessere Leistungen, ja? Und die haben mehr gelernt und so weiter. Also die PISA-Forscher konnten die Frage nicht beantworten. Manche haben gesagt, nee, das liegt daran, dass mittlerweile die Verteilung auf die Schularten andere ist. Wir haben mehr Gymnasiasten, dadurch werden automatisch die Leistungen besser. Andere haben gesagt, die haben sich einfach auf die Testformate besser eingestellt. Vorher war Multiple Choice in deutschen Schulen ein Fremdwort. Mittlerweile wissen die, mit Multiple Choice umzugehen. Also kurzum, keiner weiß, was das eigentlich bedeutet. Okay. Nee, dann machen wir ganz kurz lang. Triebfeder der meisten schulpolitischen Reformen der letzten beiden Jahrzehnte war tatsächlich das Bestreben, PISA ist ein Zeichen dafür, und die OECD, dem Bildungssystem unternehmerische Steuerungsregelungen überzustülpen. Schlagworte waren dabei Deregulierung, Privatisierung, Wettbewerb, Globalisierung, Rationalisierung, Kosten-Nutzen-Analysen, Konkurrenz, Beschleunigung, gesellschaftliche Rendite sowie Markt- und Output-Orientierung. Bildung und Schule wurde vorrangig als volkswirtschaftlicher Wachstumsfaktor gesehen. Es gibt die sogenannte Humankapitaltheorie, die also versucht, sozusagen Bildung wie Kapital, Kapitalflüsse zu erklären. Unter dem Einfluss von Wirtschaftsorganisationen, aber auch von wirtschaftsnahen Bildungsstiftungen wie Bertelsmann und auch von Politikern, die dem neoliberalen Zeitgeist, vor allem die Hochzeit war vor 10 Jahren, nachliefen, übrigens aus allen Parteien. Ich bin also hier in Baden-Württemberg, muss man natürlich den Herrn Teufel nennen, aber auch der Herr Koch in Hessen, Stoiber, Clement, SPD in NRW, die Frau Schawan, der Herr Wulff, Niedersachsen, hat es eine totale Umorientierung und Verengung des Bildungsbegriffs auf seine volkswirtschaftliche Dimension gegeben. Die G8-Einführung war ja auch eine Folge von PISA, eine im weitestgehenden Sinne, dass man gesagt hat, wir müssen straffen, wir müssen kürzen, wir müssen international konkurrenzfähig werden. Sieht man heute ein Resümee der unter der Ägide des Bildungsökonomismus durchgeführten Reformen, dann macht sich Ernüchterung breit. Die Bilanz ist höchst bescheiden. Man kann ja übrigens auch an die Hochschule schauen, Bologna-Reformen. Die Bologna-Reformen haben weder zu kürzeren Studienzeiten noch zu weniger Studienabbrüchen, geschweige denn zu mehr Mobilität und höherer Qualität geführt. Die Einführung von Studiengebühren wurde in allen Bundesländern wieder rückgängig gemacht. Von der aus ökonomischen Gründen verfügten Schulzeitverkürzung distanzieren sich im Jahrestakt immer mehr Bundesländer. Auch die damals eingeführten Instrumente, eigenständige Schule, Schulinspektion, Qualitätsmanagement, haben in der konkreten Schulpraxis viel von ihrem Glanz verloren. Man muss einfach sagen, Schulen sind halt keine Wirtschaftsbetriebe. Schule und Eltern keine Kunden und Bildung ist kein Produkt, das der volkswirtschaftlichen Rationalität des abnehmenden Grenznutzens gehorcht. Ja, dann digitale Bildung. Das mache ich jetzt kurz in eigenen Worten, damit es nicht... Also man hat ja heute den Eindruck, wenn man Bildungsdiskussionen, wenn man Schuldiskussionen folgt, dass die Frage, ob Deutschland überhaupt noch eine Zukunft hat, ob Bildung in Deutschland seine Aufgabe erfüllen kann, abhängig von der Digitalisierung der Schulen. Dazu vielleicht folgende Anmerkungen. Das eine ist, es gibt keinerlei Studien bislang, die nachweisen, dass Schulen, die digital gut ausgestattet sind, in denen digitale Technik auch eingesetzt wird, bessere Lernleistungen erzielen. Wir haben viele Studien dazu aus dem angelsächsischen Raum. Wir haben eine Studie, die sogar das Gegenteil zeigt, nämlich, dass die Anzahl der Computer an der Grundschule negativ reziprok ist zu den erzielten Lernleistungen. Also je mehr es die Computer an die Grundschule geben, desto schlechtere Leistungen. Das ist übrigens jetzt kein Plädoyer dafür, an die Grundschule keine Computer zu geben, aber wohl genau hinzugucken, dass das nicht auf Kosten der Zeit geht, wo die sozusagen basalen Kulturtechniken an der Grundschule gelernt werden. Lesen, rechnen, schreiben, ja, weil eben Computerprogramme gemacht werden. Grundsätzlich ist Digitalisierung, also ich bin absoluter Anhänger davon, dass Schulen natürlich über digitale Technik verfügen müssen. Und zwar ganz einfach deshalb, weil wir eine Gesellschaft haben und unsere Kinder und Jugendlichen in eine Gesellschaft hineinwachsen, die immer stärker von Digitalisierung geprägt wird. Ich glaube nur, dass die entscheidende Frage, die derzeit so fokussiert wird, auf die Technik, also ist jetzt da schnelles WLAN da, gibt es da jetzt die entsprechenden Geräte, wie schaut es aus mit den, was weiß ich, mit der Vernetzung, gibt es eine Schulcloud und so weiter und so fort, dass die eigentlich entscheidende Frage derzeit ist, wie Schule reagiert auf die Schüler, die wir an den Schulen haben, die von dieser Digitalisierung geprägt sind. Wir haben mittlerweile Schüler, die am Tag 4 bis 6 Stunden sich über Smartphone oder Computer in virtuellen Welten bewegen, Social Media. Sie merken das im Unterricht vielfach, also Geschichtsunterricht, Kennedy. Sie haben jetzt nicht mehr das Problem, dass die vielleicht den Kennedy überhaupt nicht mehr kennen oder sowas, sondern das Problem, dass die glauben, dass der Film, der Hollywood-Film, dass das die Realität ist. Den Hollywood-Film haben alle gesehen und denen dann zu erklären, dass das natürlich reine Fiktion ist und wahrscheinlich auch ganz anders war, ist eine neue Herausforderung. Und sie haben natürlich Schülerinnen und Schüler, die im Grunde genommen zwar unheimlich viel lesen und auch schreiben, aber nur noch in Kurzform. Das heißt also komplexe Nachrichten, Sätze mit ein, zwei, mit Nebensätzen erster oder zweiter Ordnung, da stoßen sie ganz schnell an Grenzen. Und natürlich haben sie veränderte, also sage ich einfach mal als Beispiel, sie können heute davon ausgehen, dass es kaum mehr ein Kind gibt, das eine halbe Stunde Schuhe an der Hausaufgabe setzt, sondern da ist daneben das Handy und auch wenn das weiter weg liegt, man muss registrieren, wenn da eine Kurznachricht aus der WhatsApp-Gruppe der Klasse auftaucht und man muss dann auch sofort darauf reagieren. Übrigens haben sich auch die Einschlafzeiten von Kindern verändert. Also gibt eine neue Studie, dass 11-jährige Kinder heute eine Stunde später zu Bett gehen als noch vor 10 Jahren. Warum? Weil sie immer noch, also ich habe unter der Bettdecke Karl May gelesen mit der Taschenlampe, ja, und heute liegt eben neben dem Bett das Handy vielfach in den Familien. Das heißt, die große Herausforderung der digitalen Bildung ist im Endeffekt diese kritische Medienkompetenz. Also Kinder zu einem souveränen Umgang mit digitalen Medien zu bekommen, das ist das Entscheidende. Ja, hätte ich sogar nicht den gehabt. Also das ist praktisch die Umkehrung dessen, dass wir mittlerweile sozusagen mit digitalen Mitteln erklären müssen, wie analoges noch funktioniert. Okay. Vergessene Dimensionen von Bildung, das mache ich jetzt ganz kurz. Es gibt bestimmte Dimensionen von Bildung, die in den Hintergrund getreten sind. Der Begriff der Selbstverwirklichung, Bildung und Sozialität, Bildungskanon, überhaupt die Debatte, haben wir noch gemeinsame Gegenstände, über die wir uns verständigen können. Sie kennen die Debatte um Faust im Abitur in Nordrhein-Westfalen, können wir gerne in der Diskussion darauf eingehen. Oder auch Bildung als Widerständigkeit. Also ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass Bildung immer auch damit zu tun hat, sich eine Meinung zu den Dingen zu bilden, eine Grundhaltung, eine reflektierte Auseinandersetzung. Gibt es keine positiven Botschaften? Bisher haben wir ja immer die Gefahren für Bildung oder das, was Bildungsgedanken bedroht. Doch, es gibt also eine Botschaft, nämlich, dass entscheidend für gute Bildung und gute Schulen der Lehrer ist. Ja. Es kommt nicht häufig vor, dass in Lehrerkollegien intensiv über Bildungsstudien diskutiert wird, als zu unübersichtlich, zu Interessen geleitet, zu weit von der Unterrichtsrealität entfernt. Da wundert es, dass es vor ein paar Jahren eine Bildungsstudie geschafft hat, zum Mittelpunkt interessanter Diskussionen auf pädagogischen Tagen und in Lehrerzimmern zu werden. Ich meine die Zusammenfassung des neuseeländischen Bildungsforschers John Hattie, der 800 Metastudien mit insgesamt, glaube ich, mehreren Millionen Schülern aus den letzten 30 Jahren ausgewertet hat, und zwar im Hinblick auf das Hauptkriterium What works best, also was sind Faktoren, die zu gutem Unterricht und zu guter Bildung, zu guten Lernerfolgen beitragen. Herausgekommen ist eine Rankingliste, schauen Sie sich das nochmal an, im Internet, Visible Learning heißt das Buch, von 138 Faktoren, mittlerweile, glaube ich, sogar ausgeweitet im zweiten Band auf über 200. Und da sagt er, das sind die Faktoren, die tatsächlich über alle Studien in der Welt hinweg funktionieren. Das ist natürlich eine ganz komplexe Metastudie, da hat er alle Studien auf einheitliche Feldstärken sozusagen runterbrechen müssen. Trotzdem bietet Hattie Studie Erkenntnisse, die auch hier größte Beachtung finden sollten. Zunächst einmal gilt dies für Hattis vernichtendes Urteil über das Anything Goes, das sich als Prinzip ja gerade auch in der deutschen Bildungspolitik etabliert hat. Also 95% aller bildungspolitischen Maßnahmen, so Hattie, haben empirisch betrachtet keinen positiven Effekt. Es lohnt sich, seine Hauptbotschaft lautet, auf den Lehrer kommt es an. Die größten Unterschiede im Lernerfolg zwischen zwei verschiedenen Lerngruppen ließen sich an der Lehrerpersönlichkeit und dessen Kompetenzen und Unterrichtsstil festmachen. Was schadet dem Lernerfolg am meisten? Fangen wir mal unten an. Umzüge von Eltern, hoher Fernsehkonsum, hoher Computer, hohe Zeiten vor dem Computer, alleinerziehende Eltern und die, allerdings bezogen jetzt auf Amerika, besonders langen Sommerferien, die haben ja 2,5 Monate. Was hilft nicht, was hat also einen nicht signifikanten Effekt? Offener Unterricht, jahrgangsübergreifender Unterricht, autonomes bzw. webbasiertes Lernen. Was hilft ein wenig? Teaching to the Test, Reduzierung der Klassenstärken und Hausaufgaben, Lehrerfortbildung. Was hilft erkennbar? Zusatzangebote für Leistungsstarke, vorschulische Fördermaßnahmen, direkte Instruktion, früher mal als Frontalunterricht bezeichnet, gutes Classroom-Management, Arbeit mit Lösungsbeispiel. Und was hilft am meisten? Leseförderung und eine klare Feedback-Kultur. Das heißt, der Lehrer gibt immer auch hinein in die Klasse und nimmt die Signale aus der Klasse auf. Also so kann man sich das mal anschauen, also Mikro-Teaching, das müsst ihr jetzt erklären, auch Klarheit der Lehrperson, also Feldstärke 0,75 oder 0,72 ist also extrem viel, etwa ab 0,25, 30 spricht man von signifikanten Stärken. Das ist übrigens bezogen auf die Eltern, da sind die Effekte schon geringer, was er herausgefunden hat. Okay. Ja. Bildung in Zeiten der Krise, jetzt bin ich am Schluss. Was muss gute Bildung leisten? Da muss man natürlich heute einen Blick werfen auf die Welt, in der wir leben. Die gegenwärtigen politischen Ereignisse in der Welt bringen uns alle aus der Fassung. Ein ungebildeter, cholerisch-autoritärer Frauenverächter wird zum amerikanischen Präsidenten gewählt. Ein türkischer Präsident kann mittels Massenverhaftungen Zehntausende Andersdenkender durchregieren. Europäische Staaten wie Ungarn und Polen betreiben Demokratieabbau. In Frankreich und Österreich hatten rechtspopulistische Anwärter Chancen, Staatsoberhaupt zu werden. Russland wird über eine gelenkte Demokratie immer mehr zur Demokratur mit imperialer Außenpolitik. In westlichen Ländern aufgewachsene Jugendliche begeistern sich in Scharen für den terroristischen Kampf des Islamischen Staates gegen westliche Zivilisation und ziehen sogar in den Dschihad-Kampf nach Syrien. Jetzt kommen sie wieder zurück. Es gibt offensichtlich keine politische oder moralische Gewissheit mehr. Bis vor kurzem allgemeine Regeln und Werte sind außer Kraft. Keine der Errungenschaften unserer westlichen Zivilisation scheint noch auf sicherem Fundament zu ruhen. Weder Demokratie noch Humanismus, weder Freiheit noch Brüderlichkeit. Die Schreckgespenster Nationalismus, Fremdenhass, Autoritarismus, religiöser Fanatismus, die endgültig überwunden schienen, erheben sich quicklebendig aus der Mottenkiste der Geschichte. Es entsteht der Eindruck, der Fortschritt habe seine Bewegungsrichtung um 180 Grad gedreht. Und das, glaube ich, ist ein Punkt, wo man sagen muss, es ist höchste Zeit, dass wir auch in unseren Schulen einen Bildungsbegriff, der die Ganzheitlichkeit des Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und wenn man Humboldt richtig versteht, den ich am Anfang zitiert habe, dann sagt er ja, wirkliche Bildung entsteht, indem ich sozusagen die Fähigkeiten des Menschen in der Verbindung mit der Welt, sozusagen ihm die Gelegenheit gebe, seine Fähigkeiten auszubilden und mit dem Ziel, dass er Verantwortung übernimmt. Also was wir haben wollen als Ziel einer guten Bildung, sind mündige Bürger, dass wir junge Menschen als mündige Bürger in die Welt entlassen. Und wenn nicht die jetzige Krisensituation uns das bewusst macht, wie wichtig gute Bildung ist, humanistische Bildung ist, dann kann man also denen, die das bestreiten, mit Sicherheit nicht helfen. Es ist eine große Herausforderung. Schule ist im Endeffekt die letzte funktionierende gesellschaftliche und soziale Institution, wo wir tatsächlich an alle Menschen noch rankommen, wo wirklich alle Kinder sind, aus allen Schichten, Zuwanderung, aus allen Milieus. Und das ist unsere größte Chance, hier dann tatsächlich auch, wir wissen, wir haben natürlich eine Werte, eine Orientierungskrise, wieder auch im Rahmen einer guten Schulbildung für eine Werteorientierung, wir brauchen auch mehr Demokratieerziehung natürlich an Schulen, zu sorgen. Wir brauchen eine Rückbesinnung auf einen ethischen Bildungsbegriff, der den ganzen Menschen in den Blick nimmt. Danke für die Aufmerksamkeit und entschuldige mich, dass es so doch ein bisschen länger geworden ist.